Ja, bei mir ist es auch schon lang her, dass ich getöpfert habe, wahrscheinlich auch, ja, Gymnasium, glaube ich, war das letzte Mal. Wir werden halt viel von Töpfen und Tongefäßen lesen. Das Wort, das von Seiten des Herrn an Jeremia erging, indem er sprach: Mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Also eine anschauliche Lektion wieder für den Propheten: Beobachte mal, was der Töpfer macht, und dann werde ich zu dir reden. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers zu tun richtig ist. Also der Töpfer hat bestimmtes Gefäß, eine Vase von mir aus oder einen Krug in seinen Gedanken, die er verwirklichen will. Und ich denke, die Illustration ist klar für uns: Wenn das Ding nicht gelingt, dann batscht er den Ton wieder zusammen und fängt nochmal neu an auf seiner Töpferscheibe. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr. Sieh, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Also das Volk Israel ist wie so ein missratenes Stück Ton oder Stück Vase. Stück Vase klingt komisch, gell? Aber irgend so ein missratenes Gefäß. Gott hatte seine Pläne für Israel. Sie sollten Licht sein für die Nationen. Sie sollten ihn repräsentieren. Sie sollten ihn anbeten, ihm treu sein. Und wie wir viele lange Kapitel gelesen haben, jetzt schon, sie haben harte Herzen und sie haben rebelliert gegen Gott und sein Wort. Und Gott sagt: Das ist, was ich mit euch tun werde. Ich werde den Ton wieder zusammenklumpen und ich werde neu anfangen. Und das hat er getan, indem er das Volk nach Babylon verbannt hat, in die Verbannung. Fern vom Tempel, fern von Jerusalem, fern von seiner Gegenwart, seiner sichtbaren Gegenwart, zumindest in dem Tempel, dass er seine Gegenwart repräsentiert hat, um sein Volk zu reinigen, zu züchtigen und wiederherzustellen. Und Gott kann das tun, auch in unserem Leben. Im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 10 heißt es: Wir sind sein Kunstwerk. Und er hat Werke im Voraus für uns, in denen wir wandeln sollen. Wir sind sein Werk, sein Kunstwerk, Poema im Griechischen. Das Wort Gedicht, Poem im Englischen kommt davon, als ein Kunstwerk. Und wir sind auf der Töpferscheibe sozusagen des Töpfers. Und ich habe gehört, was am allerwichtigsten ist beim Töpfern. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe gehört, das Wichtigste ist, dass dieses Stück Ton zentriert auf der Töpferscheibe ist. Weil wenn es nicht genau in der Mitte ist, dann eiert es rum und dann wird es nie was. Da kannst du drücken und formen, so viel du willst, dann wird es nichts. Und es ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir als Gottes Ton sozusagen zentriert sind auf seiner Töpferscheibe, dass wir auf ihn zentriert sind. Und dann formt er uns. Und ich denke, für dieses Stück Ton ist dieser Formprozess nicht immer angenehm. Wenn wir uns in so ein Stück Ton reindenken könnten, was hier auf der Scheibe ist: Oh, was geht denn jetzt los? Hilfe, alles wirbelt durcheinander in meinem Leben. Und dann übt der Töpfer Druck aus mit seinen Fingern: Ah, es drückt mich. Und dann endlich ist es geformt, diese Vase, und denkt sich: Gut, fertig, jetzt bin ich ein schönes Kunstwerk. Und dann wird in den Ofen geschoben. Feurige Umstände, heiße Zeiten, schwierige Zeiten. Und dann, wenn das Stück Ton oder diese Vase aus dem Ofen kommt, denkt sich vielleicht: Ah, jetzt bin ich fertig, jetzt ist es vorbei. Und dann fängt er an, den zu bebindeln und zu bemalen. So. Und So dieser Prozess, und auch wir haben solche Zeiten in unserem Leben. Meistens formt Gott uns ja durch schwierige Zeiten. Leider. Also mir geht es zumindest oft so, wenn alles gut läuft und leicht läuft, dann lassen wir manchmal auch unser geistiges Leben so ein bisschen schleifen. Und dann wird es ein bisschen bequem. Aber dann, wenn die Umstände schwer werden, dann, oh Herr, dann wird unser Gebetsleben plötzlich wieder erweckt und wir beten wieder mehr und vom Herzen. Und Gott formt uns in schwierigen Umständen. Und eine Lektion in diesen nächsten zwei Kapiteln, die wir lernen werden, ist, dass wir uns auch formen lassen. Dass wir formbar sind. Einen feuchten, weichen Ton kann Gott formen. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, einen gehärteten Ton, einen gebrannten Ton kann man nicht mehr formen. Den kann man nur mal wegschmeißen, wenn es nicht passt. Und es ist wichtig, dass wir weiche Herzen haben, dass wir formbare Herzen haben, die sensibel sind für Gott. Und wenn er in unser Leben spricht, dass wir es nicht von uns irgendwo wegwischen oder nicht hören wollen, sondern dass wir es annehmen und aufnehmen und uns korrigieren lassen auch und Gott wirken lassen in unserem Leben. Vers 7, einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören, kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen, tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so lachete ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gesagt habe. Das ist ein wichtiger Punkt hier. Gottes Verheißungen sind in der Regel bedingt. Es gibt Bedingungen für Gottes Verheißungen. Und das erlebt das Volk Israel hier. Ein Beispiel zum Beispiel wäre König Saul, dem ein Königtum verheißen hat. Und dann war er ungehorsam und er hat was getan, was der König nicht durfte, weil er ungeduldig geworden ist, hat geopfert. Und dann kommt der Prophet Samuel zu ihm und sagt, Saul, und ich habe es genau im Kopf, im 1. Samuel könnt ihr das nachlesen, Saul, ich hatte vor oder ich wollte dir ein ewiges Königtum geben, ein beständiges Königtum, aber weil du nicht gehorsam warst, werde ich es von dir wegnehmen.
Ja, wollte er auch. Saul wollte ja.
Also er hatte eine Verheißung. Und Gottes Herz, glaube ich, ist wirklich, uns zu segnen. Das Beste für uns als ein liebender Vater. Aber wenn wir es nicht zulassen, dann handelt Gott auch ein Stück weit nach unserem Herzen oder nach dem, was uns gebührt. Er ist auch ein gerechter Gott. Und so hatte Saul diese Verheißung, aber Gott sagt ihm, weil du dir treu warst, gilt auch diese Verheißung für dich nicht mehr. Die war bedingt. Und genauso hier mit dem Volk Israel. Volk Israel hatte diese Verheißung, ich gebe euch das verheißene Land, ich werde euch segnen, ihr werdet fruchtbar sein. Segen und Fluch hat man schon so oft besprochen. Wenn ihr mir treu nachfolgt, dann wird es Regen geben, dann werdet ihr fruchtbare Felder und haben, ihr werdet Nachkommen haben, alles wird gut und gesegnet sein, aber wenn ihr euch von mir abwendet, dann werdet ihr euch züchtigen und es wird nicht mehr regnen und es wird trocken werden und die Feinde werden die Überhand haben über euch und ich werde euch aus diesem Land rauswerfen. Also eine bedingte Verheißung auch. Und das ist die Anwendung von diesem Bild von dem Ton und dem Töpfer. In dem Fall, dass Gott sagt, okay, ich habe das über euch gesprochen und das hatte ich vor mit euch, das war mein Bild, in das ich euch formen wollte, aber da ihr missraten seid, da eure Herzenseinstellung nicht passt, muss ich euch züchtigen jetzt, statt dass ich euch segnen kann als Papa, so wie wir Väter das leider manchmal auch müssen. Ich gebe meinen Kindern auch lieber Geschenke und verwöhne sie und hab Spaß mit ihnen und genieße das Zusammensein, aber wenn sie eine rebellische Einstellung haben, dann muss ich sie leider manchmal züchtigen. Macht mir nicht Spaß und ihnen noch weniger Spaß. Aber es ist wichtig, weil Gottes Plan für uns ist nicht nur Spaß. Gottes Plan für uns ist, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir heilige Menschen werden. Und das ist das Bild, in das uns formen will eigentlich. Dieses Bild, in das der Töpfer uns formt. Und im Hebräerbrief heißt das, keine Züchtigung macht Spaß oder ist schön, macht Freude in dem Moment. Aber es ist wichtig für uns. Und ein Vater, der seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Und daran erkennen wir, dass wir Kinder sind. Und manchmal, wenn wir durch schwere Umstände gehen, oft auch einfach die Konsequenz unserer Sünde ernten. Wir hören nicht auf Gott, wir rennen den Kopf gegen die Wand und dann haben wir eine Beule. Dann haben wir negative Konsequenzen in unserem Leben. Und oft denken wir uns, okay, Herr, meinst du es gut mit mir? Warum passiert mir das? Aber wir dürfen wissen, wenn wir diesen Töpfer anschauen, seine Hände anschauen, die waren durchbohrt um unseretwillen, wenn wir seine Füße anschauen, die diese Töpferscheibe betreten, sehen wir, dass sie durchbohrt waren. So sehr liebt er uns, so sehr ist uns hingegeben. Und deswegen können wir diese Dinge auch annehmen und hoffentlich auch schnell umkehren zu ihm und wachsen. Sie beim Fußball spielen, wir müssen sagen, trainier mich, Trainer, ich bin bereit. Änder du mich, leg deine Hand an mir, dann werde ich gut werden. Wenn ich immer nur Fußball schaue und Chips fress dabei, dann werde ich fett und faul und meine Muskeln werden schwach werden und ich werde nicht fit sein. Und deswegen die Einstellung macht hier viel aus. Oft auch die Länge von so einer Prüfungszeit oder so einer Formzeit. Ich glaube, Gott gibt uns Gelegenheiten zu lernen. Vielleicht schickt er unseren schwierigen Kollegen auf der Arbeit und wir schauen so, ja, was? Gott möchte, dass wir vielleicht Geduld lernen und Barmherzigkeit lernen und lernen zu vergeben. Und wenn wir es nicht lernen und davonlaufen von mir aus, ich wechsle den Job, ich schmeiße es hin. Okay, kriegst du den nächsten Job und den nächsten Kollegen, der vielleicht noch schwieriger ist. Und manchmal lernen wir Lektionen immer wieder, bis Gott oder bis wir sie gelernt haben, ist Gottes Gnade. Er sagt sogar den Sündern, sagt er, bis zur dritten und vierten Generation werde ich treu sein und werde ich euch nachgehen, euren Kindern und euren Kindeskindern, wenn sie praktisch eure Angewohnheiten lernen und euren sündigen Lebensstil lernen. Ich werde treu sein, ich werde ihnen nachgehen, ich werde sie nicht einfach gehen lassen. Es ist Gottes Treue. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, sieh, ich bereite ein Unglück gegen euch und ersinne gegen euch einen Plan. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und macht eure Wege und eure Handlungen gut. Also immer noch Zeit zur Umkehr. Aber sie sagten, es ist umsonst, denn unseren Gedanken wollen wir nachgehen und jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens tun. Also das Volk sagt im Wesentlichen, Jeremia, du musst immer weiterreden. Wir sind schon bestimmt in unserem Herzen. Wir wollen unser eigenes Ding drehen. Wir wollen nicht auf Gott hören. Darum, so spricht der Herr, fragt doch unter den Nationen, wer hat so etwas gehört? Sehr Schauderhaftes hat die Jungfrau Israel getan. Wieder das Bild von einem Mann und seiner Braut, für das Bild von Gott und seinem Volk. Verlässt wohl der Schnee des Libanon den Fels des Feldes? Also was hier wohl gemeint ist, Libanon war ja das Gebirge im Norden Israels. Da ist eigentlich fast das ganze Jahr über Schnee da oben. Und der Schnee, der dann schmilzt, sickert durch den Felsen und kommt dann unten bei Tel Dan und anderen Orten Jordanquellen als frisches Quellwasser heraus. Oder versiegen weit herkommende, kalte, rieselnde Wasser. Denn mein Volk hat mich vergessen, sie räuchern den nichtigen Götzen, also bringen Gottesdienst da, den Götzen. Und diese haben sie straucheln gemacht auf ihrem Weg, den Pfaden der Vorzeit, um Steige zu bahnen, einen Weg, der nicht gebahnt ist, damit sie ihr Land zum Entsetzen machen, zu ewigem Gezisch. Jeder, der daran vorübergeht, wird sich entsetzen und den Kopf schütteln. Wie der Ostwind werde ich sie vor dem Feind zerstreuen, mit dem Rücken und nicht mit dem Angesicht werde ich sie ansehen, an dem Tag ihres Verderbens. Also ich werde mich von ihnen abwenden. Und es ist die Konsequenz ihres eigenen Handels. Sie sind den nichtigen Götzen nachgelaufen. Wieder so ein ähnliches Bild, statt dieses frische Quellwasser von dem Schnee zu genießen, die Quelle des lebendigen Wassers, die Jesus ist, die Gott ist, haben sie sich diese Zisternen ausgehauen, diese riesigen, die das Wasser nicht halten, und diese Tümpel. Und wie verrückt, das ist was Schauderhaftes, sagt er hier. Wie verrückt, statt frisches Quellwasser zu trinken von irgendeinem Tümpel, wo irgendwo der tote Frosch drin schwimmt und die Fliegenkacke und das Grünzeug oben, und du machst das Grünzeug so auf die Seite und schlürfst dieses trübe Wasser. Das ist das Bild, wenn wir Götzendienst betreiben, wenn wir irgendwas anderes zum Zentrum unseres Lebens machen, außer dem lebendigen Gott. Und denken, okay, ich muss Karriere machen. Oder mehr Geld, das wär's. Oder keine Ahnung, was es ist. Saufen, ja, ne, rauchen, diese Dinge, das wird mir Erfüllung geben, das wird mein Leben, oder wenn ich berühmt werde, oder was immer es ist, ja, wenn ich nur das Zeug oder das hätte, das wird mein Leben reich machen. Und wir schlürfen, wir beten diese Dinge an, sozusagen, diese Götzen, und wir merken, boah, da klebt die Fliege zwischen meinen Zähnen, oder die Algen, und es ist grauslich, es ist schauderhaft, und wie absurd. Das ist, wie getäuscht Menschen auch sind, ne? Wie getäuscht wir manchmal sind, dass wir denken, wow, diese Dinge werden es echt bringen. Und natürlich kommen wir immer wieder drauf, ja, es ist am Ende leer, es hält nicht, was es verspricht. Es sind riesige Zisternen.
Und das fragt uns auch.
Ja.
Also mir ist das jetzt mal so in letzter Zeit bewusst geworden, ich habe Konzertkarten gehabt für Udo Lindenberg.
Aha.
Und dann wollte ich mich halt vorbereiten, weil ich den nicht so höre, und habe mir die neueste CD von dem angehört. Und jetzt, wenn ich jetzt den Haushalt mache, dann singe ich eigentlich nicht so jetzt Lobpreislieder, sondern Udo Lindenberg. Ich mache mein Ding und ich brauche keinen Plan B. Und ich merke so richtig, mir ist mal wieder bewusst geworden, mit dem du dich beschäftigst, das prägt dich. Das singst du, das tust du, das denkst du. Das ist mir dadurch mal wieder so richtig bewusst geworden.
Ja, ja. Ja. Also mir ist es auch, wo war ich da? Vor langer Zeit noch in Österreich, da war ich, weiß gar nicht, ob ich auf einem Vortrag war, Joni Erickson, oder auf irgendeinem christlichen Konzert. Und dann war ich ein paar Tage später, da war Bon Jovi. Und wir waren auf einem Bon Jovi-Konzert. Ja. Das ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, aber der hat doch so einen Song, wo er im Prinzip nur drüber singt, wie leer sein Leben ist und wie hungrig sein Herz ist im Prinzip. Und ich hatte voll diesen Kontrast zwischen dieser geisterfüllten Person ein paar Tage davor und dann dem Bon Jovi, und ich wieder drin gestanden, und mir hat der Typ eigentlich nur leid getan. Und da habe ich gedacht, wow, das stimmt, wie leer das ist.
Wobei ich
Und alle jubeln ihm zu, ne? Und der hat's gar nicht, der ist selber auf der Suche, ne? Diesem leeren Gefäß sozusagen. Und auf der anderen Seite diese, wenn du nicht Joni Erickson hörst, ich weiß nicht, ob es das war, aber dieses wirklich, dieses lebendige Wasser, was aus dem Innersten strömt, diese Freude trotz allen Umständen, und dieses, wo man wirklich Jesus in dir sieht. Und dann diesen leeren Musiker, dem alle zujubeln. Und ich habe nur gedacht, ich habe da gebetet für ihn. Ich habe mir gedacht, wow.
Na gut, manchmal ist ja schon manchmal ist es auch nicht echt, was die davon erzählen. Ne? Das ist ja, beste Beispiel ist Alice Cooper. Ne? Ist ja voll der Baptist. Ne? Und der hat Texte davon, und der erzieht seine Kinder total streng. Ne? Aber der hat gesagt, das ist alles eine Show. Ne? Da ist er total anders. Ne? Das ist der Hammer. So gibt es noch einen, wo ich mal gehört habe. Das ist. Ich denke, da muss man aufpassen. Ja? Man darf sich nicht so blenden lassen, ja? von dem, was man sieht. Ja?
Aber was du jetzt gemeint hast mit Bon Jovi oder jetzt Udo Lindenberg, weil wir ja das Bild mit dem Töpfer haben, er singt ja auch, ich meine, der Mann ist 70, der singt ja auch darüber, wo er jetzt hingeht oder an was er glaubt, aber er hat das alles ersetzt durch Schrott. Ja. Also er singt ein Lied über Eldorado und ich fliege da jetzt hin und es geht letztendlich darum, dass er von einem Himmel träumt, den er durch Drogen kennt, aber nicht. Er besingt auch den Himmel in seinen Liedern. Er besingt auch Gemeinschaft, Sinn des Lebens und all diese Dinge. Der hat die gleichen Sehnsüchte wie wir auch, nur sie sind total falsch gefüllt.
Und es sind alle über das Geschöpf.
Das ist dieses Zisternwasser. Und du hörst diese Lieder und irgendwie die Texte und sie geben keine Zufriedenheit oder Glück oder so. Ne?
Ja. Ja, und auch es spiegelt ja auch das Leben dieser Menschen wider. Ja. Sie haben echt gedacht, wow, du bist hier ja der Held. Zigtausend Leute jubeln dir dazu, das war so ein riesen Flugfeld, ja, mit einer riesen Bühne und der singt davon, wie leer sein Leben ist. Ne?
Ja, du gehst auf Udo Lindenberg-Konzert, erlebst eine riesen Show, das war auch ein toller Abend. Aber wenn ich jetzt stattdessen hierher gehe, und wir sind heute nur 4 Leute, gehe ich viel erfüllter oder mit mehr Frieden heim, wie nach so einem Abend, der mich über 100 Euro gekostet hat, so vom Innersten, weißt du? Ja, weil die gar nichts, die können kein lebendiges Wasser geben, weil sie es nicht haben. Ja. Aber die Welt bezahlt es, ne?
Und es ist ja schön, wenn wir zur Unterhaltung hingehen, ne, weil uns die Musik gefällt, aber wenn jetzt jemand hingeht, für manche ist das das Leben und das ist,
also ich war mit
das, ist das Geilste, der tollste Event in ihrem Leben ist, ich war auf dem Konzert.
Ja. Für die ist es aber auch das Leben, weil die leben in diesen Texten und die leben in dieser Musik. Und
das muss man auf Christelberg gehen.
Ja.
Der singt nämlich von Jesus. Er hat ein Lied, wo er singt, "To man who dies for me". Also er hat ja noch mehr so Sachen, wo er da alles reinbringt. Finde ich cool.
Ich brauche die Brille. Wer ist 18, glaube ich, war mal. Ja. Da sprachen sie, kommt und lasst uns Pläne gegen Jeremia ersinnen. Denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen und das Wort dem Propheten. Also wir brauchen den nicht, wir haben unsere eigenen falschen Propheten, die uns nach dem reden, was wir hören wollen. Kommt und lasst uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht auf alle seine Worte hören. Das war die Reaktion des Volkes. Sie haben es nicht angenommen. Lasst uns mit der Zunge schlagen. Jakobus spricht von der Macht der Zunge. Ne? Manchmal tut es mehr weh, wenn wir mit der Zunge geschlagen werden, als wenn uns einer ins Kreuz tritt. Und jetzt ein Gebet. Höre du, Herr, auf mich und höre die Stimme meiner Gegner. Soll Böses für Gutes vergolten werden? Denn sie haben meiner Seele eine Grube gegraben. Gedenke, dass ich vor dir gestanden habe, Gutes über sie zu reden und deinen Grimm von ihnen abzuwenden. Haben wir gelesen, ne, wie er Fürbitte getan hat für sein Volk. Und jetzt, dass jetzt die Menschen, für die er eingetreten ist, die verleumden ihn jetzt und machen ihn hier verbal zumindest erstmal fertig und haben Böses im Sinn. Und jetzt haben wir so ein richtig schönes Gebet hier darum, übergib ihre Kinder dem Hunger und gib sie der Gewalt des Schwertes preis, damit ihre Frauen kinderlos und Witwen werden und ihre Männer vom Tod erwürgt, ihre Jünglinge vom Schwert erschlagen werden im Krieg. Lieber Gott, mach mir fromm, dass ich in den Himmel komme. nicht wirklich. Da ein ziemlich böses Gebet, würden wir sagen. So ähnlich wie auch diese Rache-Psalmen, die der David geschrieben hat. Das Schöne ist, wir dürfen so ehrlich zu Gott kommen. Er hat es ja nicht in seine eigene Hand genommen, sich selbst gerecht, aber er war ein Mensch und er sagt im Prinzip: Gottes, was du hier prophezeit hast gegen das Volk, lass es eintreffen. Geschrei erschalle aus ihren Häusern, wenn du plötzlich Kriegsscharen über sie bringst, denn sie haben eine Grube gegraben, um mich zu fangen, und meinen Füßen haben sie heimlich Schlingen gelegt. Und du, Herr, du kennst alle ihre Mordanschläge gegen mich. Vergib ihre Schuld nicht und tilge ihre Sünde nicht aus vor deinem Angesicht, sondern lass sie niedergestürzt vor dir liegen zur Zeit deines Zorns. Handle mit ihnen. Oh, der Jeremia, der vor ein paar Kapiteln noch gebetet hat für sie und eingetreten ist. Aber ich mag das, er ist so menschlich. Wir sehen hier den Menschen Jeremia, so wie es uns auch gehen kann. Wir können für Leute beten und dann sind die fies zu uns und dann haben wir so Bitterkeit im Herzen und haben ganz andere Gedanken über sie. Kapitel 19, so sprach der Herr: Geh und kaufe einen irdenen Töpferkrug und nimm mit dir von den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der Priester und geh hinaus in das Tal des Sohnes Hinnoms, das vor dem Eingang des Tores Karsut liegt, das Scherbentor, und rufe dort die Worte aus, die ich zu dir reden werde. Also er geht mit Leitern des Volkes durch das südliche Tor, Stadttor Jerusalems, das Tal im Süden von Jerusalem war das Hinnom-Tal. Das war ein Ort des Götzendienstes, wo sie so einen Opferort für den Baal hatten, wo sie Kinder geopfert haben, also echt sehr grausliche Sachen passiert sind. Und dann unter König Josia wurde dieser Götzenort niedergerissen und er hat das Hinnomtal zur Müllhalde von Jerusalem gemacht, im Prinzip, wo sie den Müll verbrannt haben und die Toten Hingerichteten verbrannt haben und das Feuer hat gebrannt Tag und Nacht. Und Jesus gebraucht es als Bild für Hölle im Neuen Testament. Gehenna kommt vom Hebräischen eigentlich, eben von Hinnom, Gehenna. Und das ist, was die Hölle eigentlich ist. Die Hölle ist die Müllhalde dieses Universums. Oder wenn wir bei diesem Töpferbild bleiben wollen, Töpferacker, wo die Scherben, die missratenen Krüge hinausgeschmissen werden, die zu nichts mehr gut sind, die man nur mehr wegwerfen kann. Und er nimmt auf jeden Fall die Leiter dorthin und spricht: Hört das Wort des Herrn, der Könige von Juda und der Bewohner von Jerusalem. Die waren auch Götzendiener, die Könige. König Ahas hat einen seiner Söhne geopfert, verbrannt sogar. Und Götzen, so wie Menschen heute auch ihre Kinder verheizen, wenn sie ihren Götzen nachrennen, ihren Idealen, ihren irdischen. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels: Siehe, ich bringe Unglück über diesen Ort, dass jeden, der es hört, seine Ohren gellen werden. Ihr werdet es nicht glauben, weil sie mich verlassen und diesen Ort verkannt und an ihm anderen Göttern geräuchert haben, die sie nicht kannten, weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda, und diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger gefüllt und die Höhen des Baal gebaut haben, um ihre Kinder als Brandopfer für den Baal ins Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten und nicht geredet habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist, was für furchtbare Dinge sich Menschen oft ausdenken, wenn sie sich falsche Religionen schnitzen. Darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da dieser Ort nicht mehr Tophet, heißt so viel wie Brandstätte und Tal des Sohnes Hinnoms, sondern Würgetal genannt werden wird. Und ich werde den Rat von Juda und Jerusalem vereiteln von diesem Ort und werde sie durchs Schwert fallen lassen vor ihren Feinden und durch die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und ich werde ihre Leichname den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß geben. Und das war natürlich die größte Scham damals, wenn man nicht mal ein würdiges Begräbnis erhalten hat, sondern wenn einfach die wilden Tiere den Leichnam aufgefressen haben. Und ich werde diese Stadt zum Entsetzen und zum Gezisch machen. Jeder, der an ihr vorüberzieht, wird sich entsetzen und zischen über ihre Plagen. Ach Mann, Jerusalem. Und ich werde sie das Fleisch ihrer Söhne und das Fleisch ihrer Töchter essen lassen. Und sie sollen einer das Fleisch des anderen essen in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit ihre Feinde und die, die nach ihrem Leben trachten, sie bedrängen werden. Und das ist wirklich wörtlich eingetroffen, Kannibalismus, als sie da belagert wurden. So groß war die Hungersnot in der Stadt. Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen sind. Vielleicht hat er den Krug ausgeleert vorher und dann hat er ihn zerbrochen. Und zu ihnen sprechen, so spricht der Herr, der Herrscher, so werde ich dieses Volk und diese Stadt zerschmettern, wie man ein Töpfergefäß zerschmettert, das nicht wiederhergestellt werden kann. Also ein gebranntes Gefäß kann man nicht mehr formen. Und das Volk hatte so ein hartes Herz Gott gegenüber, dass Gott es nur mehr wegschmeißen konnte sozusagen, nur mehr rausschmeißen konnte aus ihrem Land. Und man wird im Tophet begraben, weil es sonst keinen Platz zum Begraben gibt. So werde ich diesem Ort tun, spricht der Herr, und seinen Bewohnern um diese Stadt, dem Tophet, also dieser Brandstätte, dieser Opferstätte, gleich zu machen. Alle Häuser, auf deren Dächern sie dem Herr des Himmels geräuchert und anderen Göttern Dankopfer gespendet haben. Und Jeremia kam vom Tophet, wohin der Herr ihn gesandt hatte, zu weissagen. Und er trat in den Vorhof des Hauses des Herrn und sprach zum ganzen Volk: So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Städte all das Unglück bringen, das ich über sie geredet habe, denn sie haben ihren Nacken verhärtet, um meine Worte nicht zu hören. Das war der Grund. Wenn Gott Gericht ankündigt, dann ist sein Herz, dass wir umkehren. Nicht um uns wirklich zu richten, aber wenn wir unseren Nacken verhärten oder wir würden heute sagen, einen Dickkopf haben, wenn wir stur sind, nicht hören wollen, dann wird er das Gericht bringen, das er angekündigt hat. Das gilt auch für uns, wir lesen auch, ja, Jesus spricht viel vom letzten Gericht, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und Rechenschaft abgeben werden und auch schon in diesem Leben züchtigt und richtet der Herr. Und als Baschur, der Sohn Immers, der Priester, er war Oberaufseher im Haus des Herrn, Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug Baschur den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock im oberen Tor Benjamin, das im Haus des Herrn ist. Also einer der leitenden Priester im Tempel, dem gefällt die Botschaft nicht, also versucht er den Propheten zum Schweigen zu bringen. Und er schlug ihn. Wahrscheinlich haben sie ihn die 40-1 Schläge verpasst und legten ihn in den Stock. Wie würden wir dazu sagen? Wo du eingespannt wirst in dieses Holzgerüst. Oh, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Kennbar vom Mittelalter, ne? Den Pranger, der auf dem Marktplatz aufgestellt wurde. Hier in der Burg Auerbach bei Darmstadt steht noch so ein Pflock draußen. Kann man ein Foto machen. Also die Arme durchs Loch, den Kopf durchs Loch und dann mussten die so gebückt stehen. Und war natürlich als Abschreckung gedacht für das Volk. War ein Stück weit auch eine Folter. Wurden in eine Position eingepflockt, wo es ihnen wehgetan hat. Auf Dauer keine gesunde Körperhaltung. Und offensichtlich Jeremia auch hier beim Eingang des Tempels, wo alle Leute vorbeigegangen sind. Und also war eine öffentliche Schmähung auch und zur Schaustellung. Versucht ihn dadurch zum Schweigen zu bringen. Vers 3, Jeremia war ein harter Knochen. Und es geschah am nächsten Tag, als Bachschur Jeremia aus dem Stock herausbringen ließ, da sprach Jeremia zu ihm: Nicht Bachschur nennt der Herr deinen Namen, sondern Magor Missabib. Bachschur bedeutet so viel wie Wohlstand oder Wohlergehen ringsum. Und Magor Missabib bedeutet so viel wie Schrecken ringsum. Also Jeremia hat seine Botschaft nicht verändert. Der lässt ihn frei von dem Pflock und er gibt ihm eine persönliche Gerichtsbotschaft jetzt. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich mache dich zum Schrecken, dir selbst und allen deinen Freunden, und sie sollen durch das Schwert ihrer Feinde fallen, während deine Augen es sehen. Und ich werde ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben, damit er sie nach Babel wegführt und sie mit dem Schwert erschlägt. Und ich werde den ganzen Reichtum dieser Stadt hingeben und all ihren Erwerb und alle ihre Kostbarkeiten und alle Schätze des Königs von Juda werde ich in die Hand ihrer Feinde geben. Und sie werden sie plündern und wegnehmen und nach Babel bringen. Und du, Bachschur, und alle Bewohner deines Hauses, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen. Und du wirst nach Babel kommen und dort sterben und dort begraben werden. Du und alle deine Freunde, denen du falsch geweissagt hast, du falscher Prophet. Führt noch andere in die Irre und oh Mann. Jesus hat gesagt, es wäre besser, mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt zu werden, als einen der Kleinen zur Sünde zu verführen. Das nimmt der Herr nicht leicht, wenn wir eine Versuchung für andere sind und andere verführen. Jetzt spricht er wieder zum Herrn. Herr, du hast mich beredet und ich habe mich bereden lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Starkes Wort eigentlich. Man könnte fast sagen, vergewaltigt. Du hast mich verführt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttag und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zum Spott geworden den ganzen Tag. Also Herr, du hast mich, mein Herz eingenommen, ich bin überwältigt von dir. Aber ich habe so eine harte Botschaft, die keiner hören will. Und den ganzen Tag wäre ich nur hier verspottet. Können wir nachvollziehen, nach dem Tag, den er in dem Pranger gestanden ist. Und die Leute haben ihn wahrscheinlich ausgelacht und angespuckt und verspottet. Und so oft ich rede, muss ich Gewalttat und Zerstörung rufen, diese schwere Botschaft, die Gott dem Jeremia gegeben hat. Kein Dienst, der Spaß gemacht hat. Und spreche ich, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich werde müde, es auszuhalten und vermag es nicht. Also wenn ich versuche, nicht mehr zu reden, aufzugeben, meinen Job als Prophet hinzuschmeißen, dann ist es noch schlimmer. Dann halte ich das nicht aus. Dann brennt es in meinem Innern. So wie die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus gesagt haben, brannte nicht unser Herz in uns, während wir mit ihm unterwegs waren, mit Jesus. Und er uns die Schrift öffnete, diese brennenden Herzen. Oder wie der Paulus auch sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und die Liebe Christi treibt mich. Also da war was in seinem Herzen. Er konnte nicht anders als seine Berufung ausfüllen. Auch wenn es schwer war. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum. Zeig an, so wollen wir ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Also nicht nur die Feinde, sondern auch seine scheinbaren Freunde haben sich gegen ihn gestellt. Wie einsam Jeremia gewesen sein muss. Es tut am meisten weh, oder? Wenn Menschen, die uns nahe stehen, die unsere Freunde waren oder Familienmitglieder, sich sogar gegen uns wenden, weil wir Jesus treu sein wollen, weil wir ihm nachfolgen wollen. Alle Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich bereden, sodass wir ihn überwältigen und uns an ihm rächen können. Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger straucheln und nichts vermögen. Sie werden sehr beschämt werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Wenn auf Gott gehört. Eine ewige Schande, die nicht vergessen werden wird. Und du, Herr der Herrscher, an der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und Jeremia hat es nicht in seine Hand genommen, sondern hat es Gott anvertraut, all diese Ungerechtigkeit, die da angetan wurde. Man sieht hier in Vers 13 dieser Gesinnungswandel, Stimmungswandel. Singt dem Herrn, preist dem Herrn, denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übeltäter. Vers 14, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der ist bipolar, der Jeremia, sehr emotional, mal oben, mal unten. Ein echter Mensch. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sprach, ein männliches Kind ist dir geboren und der ihn hoch erfreute. Es war das Größte damals, einen Sohn zu haben, besonders wenn du aus einer Priesterfamilie kommst, wie der Jeremia, denn dann ist die nächste Priesterlinie, die nächste Priestergeneration gesichert und Jeremia sagt, wie manche andere Propheten auch, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Und es war ja im Gesetz verboten, Vater und Mutter zu fluchen. Also kommt das so nahe dem wie nur möglich. Also ich kann die Mutter nicht verfluchen, aber verflucht sei der Tag, der meine Mutter mich gebar. Und ich verfluche den Vater nicht, aber verflucht sei der Mann, der meinem Vater die Botschaft brachte. Ist hier am Jammern. Und jener Mann werde den Städten gleich, die der Herr umgekehrt hat, ohne es sich gereuen zu lassen. Und er höre ein Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit, weil er mich nicht tötete im Mutterleib. Also dem soll so gehen wie Sodom und Gomorra letztendlich. Städten, die Gott gerichtet hat oder auch Städten, die Gott richten werden, auch hier. Weil er mich nicht tötete im Mutterleib, sodass meine Mutter mir zu meinem Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen, dass meine Tage in Schande vergingen? Also besser wäre ich gestorben und in Ruhe, in Frieden, Leib meiner Mutter, mein Grab, jetzt ist mein Leben so schwer und ich muss all das durchmachen und all diese Anfechtungen. Und der Jeremia weint sich hier dem Herrn aus. Und es ist schön, dass wir das tun können, bei ihm uns an seiner Schulter auszuweinen. Aber die Berufung von Jeremia ging ja noch weiter zurück, haben wir im Kapitel 1 gelesen. Erinnert euch noch im Vers 5. Da sagt der Herr zu ihm, bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten. An die Nationen habe ich dich bestellt. Also noch bevor du empfangen wurdest, hatte ich schon einen Plan für dich und hatte ich dich schon ausgedacht. Und das gilt auch für dich und für mich. Ich lese vielleicht zum Abschluss nochmal diesen Vers aus dem Epheserbrief. Kapitel 2. Denn wir sind sein Werk, sein Kunstwerk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte dich gebrauchen. Er hat gute Werke für dich. Er möchte dich zum Segen machen für andere Menschen, zum Licht machen, dass andere zu ihm finden. Und er möchte dich und mich formen. Und die Frage ist, was werden wir sein? Werden wir ein formbares Stück Ton sein? Oder werden wir harte Gefäße sein, die er zerbrechen muss und wegschmeißen muss? Ist unsere Entscheidung letztendlich. Habt ihr noch was, was ihr gesehen habt, was ihr hinzufügen wollt? Für mich ein sehr eindrucksvolles Kapitel oder zwei, drei Kapitel.
Na ja, gut, der Jeremia, der hadert ja schon ganz schön mit Gott, gell? Da, Vers 15, ich weiß gar nicht, ob er das hätte so machen dürfen.
Aber ich mag das, er ist trotzdem Gottes Prophet und Gott lässt ihn nicht fallen. Und das gefällt mir am Jeremia eigentlich, wie menschlich er ist. Und dass wir das bei Gott auch dürfen, wirklich ehrlich sein. Mir kommt so vor, als wäre er dem Menschen gegenüber so ein Fels gewesen, der gepredigt hat und scheinbar nichts an sich rankommen ließ, aber dann allein in seinem stillen Kämmerchen mit Gott hat ihm sein Herz ausgeschüttet und da war er einfach er selbst und der auch mit seiner Schwachheit, mit dem, was ihm auf der Leber rumlief, dürfen auch wir tun, ganz ehrlich zu Gott kommen, mit dem, was uns wurmt. Und Gott, glaube ich, hält das manchmal auch aus, sogar Anklage und Fragen und Vorwürfe. Und, er bringt unser Herz ja dann doch immer wieder zurecht. Noch irgendwas? Sonst bete ich noch mit uns. Lieber Vater, danke, dass du zu uns sprichst, Herr, durch Jeremia, auch durch sein ganzes Leben. Und Vater, ich möchte beten, dass du unsere Herzen bewahrst, Herr. Du siehst, wie oft wir hart werden und wie leicht wir uns ja, verrennen und stur sind und denken, wir wissen es besser und nicht hören wollen, gerade das Unangenehme nicht hören wollen, was du zu uns sprechen willst. Ja. Ich bitte dich, schenk uns der Gnade. Halt uns nah bei dir, halt uns nah an deinem Herzen. Und Vater, danke, dass wir dich kennen dürfen, Herr, wie wir vorhin auch gesagt haben, dass wir nicht von irgendwo anders unsere Befriedigung erhoffen oder dass es unser Leben reich oder schön macht. Nur du bist es, Herr. Und wenn wir in dem wandeln, was du für uns hast. Und dafür möchte ich beten, Herr, du hast gute Werke für jeden von uns bereitet und ich bitte dich, dass wir die nicht verpassen, sondern dass wir verfügbar sind und Herr, dass wir zur Fülle das verwirklichen, was du vorhast mit unserem Leben. Ich möchte eines Tages nicht zurückschauen und ja, mit Traurigkeit, dass ich mein Leben verschwendet habe oder irgendwie, weil ich stolz oder blöd oder hartherzig war, einfach das, was passt hat, was du durch mich tun wolltest. Dass ich mich selber irgendwie disqualifiziert habe. Dass du nicht alles tun konntest, ja. Das ist total leicht möglich, ja. Ich weiß, ich bin schwach, ja, das ist total leicht. möglich, dass ich das tun kann. Und ich möchte um deine Gnade bitten für jeden Einzelnen von uns. Um deine Bewahrung. Und leite du uns auf deinem rechten Weg. Ich möchte beten, wie David gebetet hat im Psalm 139. Erforsche unser Herz und siehe, ob da irgendein böser Weg, ein abgöttischer Weg in uns ist. Und führe uns auf deinem Weg der Gerechtigkeit, auf dem guten, auf dem heiligen Weg. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.